So, wunderschönen guten Morgen, ihr Geliebten. Hört ihr mich?
Ja.
Ja, voll gut. Ja, ich probiere es auch mal. Der Herr ist auch verstanden.
Er ist auch verstanden.
Das hört sich sehr trist an. Christus ist auch verstanden.
Er ist auch verstanden.
Der Herr ist auch verstanden.
Er ist auch verstanden.
Amen, Halleluja. Ja, Jesus, wir loben und preisen dich, weil du auferstanden bist. Du bist der König der Könige, der Herr der Herren. Und du hast den Tod besiegt am Kreuz und hast neues Leben geschaffen für uns. Und wenn du dein Leben für uns gibst, wie viel mehr werden wir von dir alles empfangen, was wir brauchen. Du bist unsere Hoffnung und Zuversicht. Und wir feiern Karfreitag und Ostern, weil das das Zentrum unseres Lebens ist. Weil du Dinge neu machst in unserem Leben. Und Herr, wir strecken uns aus nach dieser Auferstehungskraft, nach dem Heiligen Geist, der in uns lebt, der uns belebt, der uns neue Hoffnung, neuen Mut, neuen Frieden, neue Zuversicht schenkt. Wir wollen auf dich schauen, denn diejenigen, die auf dich schauen, die werden strahlen vor Freude. Und ich möchte weiter beten mit einem Lobpreis aus dem Alten Testament, dem Lobpreis der Hanna. Jahwe hat mich wieder fröhlich gemacht. Er hat mich aufgerichtet und gestärkt. Jetzt kann ich meine Feinde verspotten, denn deine Hilfe macht mich froh. Jahwe allein ist heilig. Ja, keiner außer dir. Keine ist ein Fels wie unser Gott. Spielt doch nicht so auf, tut nicht so groß, prahlt nicht so frech, denn Jahwe ist ein Gott, der alles weiß. Vor ihm werden die Taten gewogen. Die Bogen der Helden zerbrechen, doch die Schwachen gürten sich mit Kraft. Die Satten arbeiten jetzt für ihr Brot und die Hungrigen ruhen sich aus. Die kinderlose Frau bringt 7 Kinder zur Welt. Die Kinderreiche welkt dahin. Jahwe tötet und macht lebendig. Schickt zu den Toten und holt wieder zurück. Jahwe macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub, holt den Armen aus dem Schmutz. Um ihn unter die Edlen zu setzen. Den Thron der Ehre lässt er sie erben. Die Fundamente der Welt gehören Jahwe. Auf sie hat er den Erdkreis gegründet. Er behütet die Schritte der Frommen, doch die Gottlosen enden im Dunkeln. Denn niemand ist stark durch die eigene Kraft. Die mit Jahwe streiten, zerbrechen. Über sie donnert er im Himmel. Über die ganze Erde hält Jahwe Gericht. Seinem König verleiht er Macht, er stärkt und erhöht seinen Gesalbten. Danke, Herr, für dieses Wort. Danke, Herr, dass du König bist. Danke, Herr, dass du auf die Geringen achtest, auf die Frommen, auf diejenigen, die zu dir gehören. Danke, Herr, dass du uns aufrichtest. Und rede, Herr, zu unseren Herzen. Amen. Ja, der Tod wurde besiegt. Die Macht der Finsternis ist zerbrochen. Die Sünde hat keine Kraft mehr in unserem Leben. Jesus lebt. Der Lebendige ist auferstanden und er lebt in uns. Er macht uns lebendig. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 43 heißt es, was in die Erde gelegt wird, ist armselig. Was auferweckt wird, ist voll Herrlichkeit. Was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig. Was auferweckt wird, ist voller Kraft. Römer 8, 11. Wenn nun der Geist von dem, der in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Leib lebendig machen, eben weil er Christus von den Toten auferweckt hat. Und Philipper 3, Vers 10, da betet Paulus und sagt Paulus: Ich möchte Christus erfahren und die Kraft seiner Auferstehung, aber auch sein Leiden mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Ihr Geliebten, Jesus Christus ist für uns und für dich ganz persönlich gestorben. Er ist für dich gestorben, weil er dich mehr liebt als sein eigenes Leben. Und er ist auch für dich auferstanden, damit die Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat, auch dich von den Toten auferweckt. Damit er dich lebendig macht. Was hat das für eine Bedeutung? Ich habe mich letzten Tag gefragt, was bringt mir die Auferstehung, wenn ich von Tag zu Tag kraftloser werde? Wenn ich an Krebs erkranke oder dauerhaft erschöpft bin? Wenn ich Atemnot habe? Wenn ich einen Tinnitus höre? Wenn die Lebenskraft zu Ende geht? Wenn ich alt und hinfällig werde? Wo ist denn diese Kraft der Auferstehung? Wo ist die Kraft der Auferstehung, wenn ich mich matt und niedergeschlagen fühle? Wo ist dann dieser Geist, der meine Knochen lebendig macht? Wir alle erleben das und auch wir Christen erleben das. Wir erleben, wie unser Leib und unsere Seele leidet. Wir erleben, wie wir eingeschränkt sind und irgendwann müssen wir sterben. Warum heilt der Gott der Wunder? Warum heilt er uns nicht sofort? Als ein Hauptmann zu Jesus kam, weil sein Diener krank war, sagte dieser zu Jesus: Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Sprich nur ein Wort, dann wird er geheilt. Und Jesus sprach dieses eine Wort und dieser Diener wurde gesund. Und wiederum lesen wir in Markus 2 eine Geschichte von vier Freunden. Die vier Freunde, sie nehmen ihren Freund mit, der nicht gehen kann. Sie bringen ihn zu Jesus. Und Jesus sagt zu ihm: Mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Und die ganze Menge, die um ihn war, besonders die Bibelkenner damals, die waren empört und haben gesagt: Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Mensch, der Sünden vergibt? Nur Gott kann Sünden vergeben. Kein Mensch kann Sünden vergeben. Nur Gott kann das tun. Was bildet der sich ein? Darauf entgegne ihnen Jesus: Was ist leichter? Ist es leichter, A, zu sagen zu einem Gelähmten: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder B: Steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Was denkt ihr? Was ist leichter? Zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, ist ein einfaches Wort. Ich kann es euch sagen. Und wenn ihr wollt, euch sind eure Sünden vergeben. Ich kann rausgehen auf die Straße und Menschen gehen und sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Die Sünde ist eine innere Angelegenheit und niemand kann prüfen, ob das stimmt oder nicht. Aber wenn ich zu einem Gelähmten auf die Straße gehe und sage, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und er steht nicht auf, nimmt seine Matte nicht und geht nicht, weil er immer noch gelähmt ist, dann bin ich entblößt. Dann merken alle, dass ich ein Scharlatan bin, ein Betrüger bin. Aber ich kann sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Es ist ein leichtes, es ist nur ein Wort. Es ist schnell gemacht, etwas, was man leichtfertig dahin sagen kann. Sünde ist eine innere Angelegenheit und niemand kann das prüfen. Niemand kann wirklich wissen, ist die Sünde wirklich vergeben? Niemand kann mir unterstellen, dass was du sagst, hat keine Bedeutung. Zumindest scheint das so. Zumindest scheint das so. Aber bei Gott ist es nicht so. Manchmal löst es bei mir so aus, wenn jemand dir sagt, oder wenn Gott mir zuspricht, die sind deine Sünden vergeben, dann löst es bei mir so ein Schulterzucken aus. Und jetzt? Jesus ist mich gestorben. Und jetzt, was bringt mir Sündenvergebung, wenn ich immer noch krank bin? Wenn ich immer noch leide? Wenn ich noch keine Heilung erfahren habe? Ich habe schon so oft gehört, wie Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Ich habe es so oft gehört, wie Christen mir das zugesprochen haben. Im Namen Jesus, deine Schuld, die du bekannt hast, ist dir vergeben, weil Jesus sagt, wenn ihr eure Sünden bekennt, ist er treu und gerecht, dass er euch eure Schulden vergibt. Aber ich merke doch innerlich, dass ich krank bin, dass ich Heilung brauche. Und Jesus, eigentlich brauche ich Heilung und nicht Vergebung der Sünde. Warum vergibst du mir die Sünden, aber heilst mich nicht? Sprich doch nur ein Wort, so wie du es beim Gelähmten gemacht hast, so wie du es beim Diener gemacht hast, und dann werde ich heil. Warum tust du das nicht? Wisst ihr, woher dieser Gedanke kommt? Woher dieser Gedanke stammt? Dieser Gedanke kommt davon, dass wir oftmals das Ausmaß der Sünde in unserem Leben gar nicht spüren. Es schmerzt mich gar nicht mehr so oft, dass ich Sünde in meinem Leben habe. Und wir Menschen sind so. Wir spüren Dinge erst, wenn es echt schmerzt. Wer von euch denkt gerade an seinen kleinen Zehen? Niemand? Wer von euch denkt im Alltag an seinen kleinen Zehen? Ich versichere euch, wenn ihr aufsteht und eure Zehen hier an die Kante anschlägt und aufschreit und jault, dann wird jeder von euch an diesen Zehen denken. Und vielleicht werdet ihr sogar fluchen oder ausrufen. Wir spüren den kleinen Zehen dann, wenn wir ihn anschlagen. Wir denken an unser Herz, wenn es uns in unserem Herzen sticht. Wir denken an unseren Kopf, wenn wir Kopfschmerzen haben. Wir denken an unsere Lunge, wenn wir in Atemnot geraten. Was gerade vordergründig ist, das drängt sich uns auf. Und da wollen wir Heilung. Wir bejammern den Schmerz, den wir haben. Es ist gerade die größte Not, wenn ich meinen Zehen anschlage, ist das in dem Moment sofort meine größte Not. Und ich frage mich, warum muss das passieren? Warum muss ich diesen Schmerz ertragen? Es mag ein leiblicher Schmerz sein oder ein seelischer Schmerz. Es mag eine äußere Begrenztheit sein oder innere ungestillte Bedürfnisse. Leib und Seele, das gerade sich vordrängt, wo wir da sagen, Herr, ich brauche da Hilfe, ich habe da Not, ich möchte Heilung, und zwar sofort. Aber Gott setzt andere Prioritäten. Er heilt nicht das, was wir gerade, was uns gerade vordergründig scheint, wo wir gerade Heilung brauchen. Er möchte das heilen, wo die größte und tiefste Not in unserem Leben ist. Und das ist nicht der kleine Schmerz am Zehen, kleinen Zehen, sondern es ist unser Herz. Gott möchte als erstes und in erster Linie unser Herz heilen. Und ich habe erlebt, wie Gott Wunder tut und Menschen geheilt werden, wo ich ein Gebet gesprochen habe und ein Schleudertreiber wurde geheilt. Oder ein Mann, der einen Skiunfall hatte und es hieß, er kann sein Leben lang nicht mehr Sport machen, der geheilt wurde durch ein Gebet. Gleichzeitig habe ich erlebt, 15 Jahre chronische Kopfschmerzen und Leute haben Tag für Tag, Woche für Woche für mich gebetet und ich wurde nicht geheilt. Jesus muss nur ein Wort sprechen und der äußere und innerliche Schmerz kann weggehen. Doch wenn es um unser Herz geht, reicht ein Wort nicht. Wenn es um unser Herz geht, reicht ein Wort nicht. Jesus kann ein Wort sprechen und du wirst äußerlich gesund. Aber Jesus musste auf die Erde kommen und am Kreuz von Golgatha sterben, damit du innere Herzensheilung erfährst. Wir bejammern unseren Leib, wir bejammern unsere Begrenztheit, wo wir Not haben, weil es gerade vordergründig ist, und verstehen nicht, das kann mit einem Wort geheilt werden, ja. Aber was viel schlimmer und viel tiefgründiger ist und schwerwiegender ist, das ist unser Herz. Und dafür reicht ein Wort nicht. Dafür musste Gott Mensch werden, klein werden, sich schwach machen und den Verbrechertod am Kreuz sterben. Jesus Christus musste selber zur Sünde werden und wie ein Sünder sterben. Jesus starb deinen Tod als gottloser Verbrecher am Kreuz, damit du sein Leben leben kannst. Er hat quasi dein sündhaftes Herz ausgerissen und sich eingesetzt. Und sein reines Herz ausgerissen und dir eingesetzt. Das geschah am Kreuz. Das Herz ist unsere tiefste Identität. Vielleicht warst du früher ein Dummkopf, ein Taugenichts, ein Versager, ein Nichtsnutz oder was auch immer die Menschen über dich ausgesprochen haben oder was du über dich ausgesprochen hast. Vielleicht warst du früher mal ein Sünder, aber am Kreuz hast du ein neues Herz bekommen, eine neue Identität. Wenn du Jesus angenommen hast als dein Herr und Erlöser, dann bist du all das nichts mehr. Dann bist du ein Heiliger, ein Kind Gottes. Und alles andere ist Lüge. Weil der Dummkopf, der Versager, der Sünder, der hängt da am Kreuz, Jesus Christus. Er ist für dich gestorben und hat für dich bezahlt. Und er hat dir ein neues Leben geschenkt. Er schenkt dir ein neues Leben durch seine Auferstehung. Deine Identität, unsere Identität als Christen, als Leute, die Jesus als Herr und Erlöser angenommen haben, als Leute, die auf das Kreuz vertrauen, ist diese Identität ist nicht abhängig von dem, wie ich lebe, wie ich mich verhalte, was ich leiste oder eben nicht leiste, sondern diese Identität ist davon abhängig, wie Jesus gelebt hat und was er geleistet hat. Was ich leiste oder nicht leiste, das hängt am Kreuz. Und was Jesus geleistet hat am Kreuz, das lebt in mir durch seinen Geist. Sünde kann nur vergeben werden, wenn sie bezahlt wird. Die Folge der Sünde ist Gottlosigkeit. Sünde trennt uns von Gott, das hatten wir gehört, das hat Dietmar gesagt. Sünde trennt uns von Gott. Und die Folge der Sünde ist Gottlosigkeit. Und Gott ist das Leben. Und deswegen bedeutet Gottlosigkeit auch Leblosigkeit. Oder anders gesagt, der Tod. Und diese Leblosigkeit, dieser Tod, die Strafe der Sünde hat Jesus bezahlt und besiegt. Und nur deswegen ist Vergebung möglich. Nur deswegen können wir einander vergeben, weil die Schuld bezahlt wurde. Jesus hat diesen teuren Preis für dich bezahlt, damit dir vergeben wird und damit wir einander vergeben können. Für Gott ist es ein kleiner Kraftaufwand, dich zu heilen. Aber es kostet ihn alles. Es kostet ihn sein Leben, seine Ehre, seine Würde, damit deine Sünde bezahlt und vergeben wird. So schrecklich ist das Ausmaß der Schuld. Aber auch so bedeutend ist dein Inneres für Gott. Du bist so wertgeachtet, dass er bereit war, alles zu geben. Ihm reicht es nicht, dein Leib zu heilen, deine Bedürfnisse zu befriedigen. Nein, er möchte dein Herz gewinnen. Ist es nicht so, wenn wir leibliche Schmerzen haben oder gewisse innere Bedürfnisse nicht gestillt sind, dann rennen wir schnell ins Gebet. Wir bitten Gott, heil du mich, so werde ich heil. Helfe du mir, so ist mir geholfen. Schenk mir dies oder jenes. Und wenn dieser Schmerz geheilt ist, dann vergessen wir Gott ganz schnell. Es kamen mal 10 Leberkranke auf Jesus zu und Jesus heilte alle 10 und einer kam zurück und nur dieser wurde gerettet. Die anderen wurden geheilt, aber sie kamen nicht zu Jesus. Was bringt uns die totale Heilung, aber keine Gemeinschaft mit Gott? Wenn unser Herz weit weg von ihm ist, dann können wir noch so gesund sein. Ich bin überzeugt, wenn Gott uns manchmal krank lässt, dann deswegen, weil es uns zum Besseren dient. Er möchte nicht, dass wir ihn vergessen. Besser ein Kranker, dessen Krankheit ihn ins Gebet treibt, dessen Krankheit ihn in die Nähe Gottes treibt, als ein Gesunder, dessen Herz weit weg von Gott ist. Und es ist kein leerer Spruch, den ich als Gesunder machen möchte. Ich habe selber erlebt, 10 Jahre chronische Kopfschmerzen. Die waren teilweise so schlimm, dass ich gar nicht mehr wusste, dass ich Kopfschmerzen hatte. Das habe ich schon, war Teil meines Lebens. Die Leute fragten mich, hast du Kopfschmerzen? Ja, stimmt, ich habe Kopfschmerzen, ja. Aber es hat mich immer wieder ins Gebet getrieben. Und manchmal, und es hört sehr pervers an, manchmal wünsche ich mir diese Zeit zurück. Oder ich wünsche mir Zeiten zurück, wo ich geschlagen wurde, verspottet wurde, angespuckt wurde, weil ich Christ bin. Das sind unangenehme Zeiten, aber ich wünsche mir das manchmal zurück, weil in den Zeiten bin ich zu Gott gegangen. Mehr zu Gott gegangen. Und wenn ich gesund bin und alle mich bejubeln und alle mich toll finden, dann brauche ich Gott plötzlich nicht mehr. Und doch ist Gottes Nähe das, was ich im tiefsten wirklich brauche. Es ist leider eine traurige Wahrheit. Die Not lehrt uns beten. Gott ist aber doch dennoch an unserem leiblichen Wohl interessiert. Er versorgt uns mit Essen und Trinken. Er schenkt uns ein Dach über dem Kopf. Er möchte auch unseren Leib heilen und wiederherstellen. Doch zuerst und wichtiger und kostbarer ist dein Herz. Zuerst möchte er dein Herz vor den Sünden heilen. Das ist Priorität Nummer 1. Und wenn es dazu braucht, dass er uns leiblich noch leiden lässt, dass er uns an unseren sterblichen Körper erinnert, wenn es das braucht, damit unser Herz Heilung erfährt, dann ist es gut so. Gott nutzt unseren unangenehmen Schmerz als Medizin für unser Herz. Gott nutzt unseren unangenehmen Schmerz als Medizin für unser Herz. Und dennoch, wie gesagt, ist unsere vordergründige Not ist ihm nicht egal. Ich habe am Anfang dieses Gebet aus 1. Samuel 2 gebetet. Es ist eigentlich ein prophetisches Gebet auf Jesus Christus hin. Ein Lobpreis der Hanna. Hanna, das war eine verzweifelte Frau. Die Bibel beschreibt sie so, dass sie innerlich verbittert war. Hanna hat einen Mann, der hieß Elkana. Und dieser Elkana hatte noch eine zweite Frau, die hieß Pinhas. Und Hanna, die wurde von Pinhas gemobbt und gekränkt. Hanna war leider unfruchtbar. Und zur damaligen Zeit war Unfruchtbarkeit das Schlimmste, was passieren konnte. Fruchtbarkeit, viele Kinder haben, das bedeutete, du bist gesegnet, du hast Wohlstand, du hast Macht. Aus diesen Kindern wurden teilweise ganze Dörfer und Städte, eine ganze Sippe. Das war dein Volk. Heute ist es ja teilweise anders, ne? Kinder sind eher nervig, sie sind laut, sind anstrengend, lieber kein Kind, die sind eher klimaschädlich. Aber damals war das anders. Keine Kinder haben bedeutet, du bist ungeliebt, missachtet und die Leute haben dich verspottet. Und genauso fühlte sich Hanna. Sie fühlte sich von Gott missachtet und von Menschen verachtet. Und das, obwohl Elkana sie über alles liebte. Da hat sie gefragt, reicht dir meine Liebe nicht? Und es reichte ihr nicht. Der Schmerz war so groß. Der hat alles überwogen. Und sie ging Jahr für Jahr ins Gebet zur Stiftshütte. Die gingen in Gottesdienst und beteten. Und sie beteten so lange und so intensiv, dass der Priester Eli dachte, sie wäre betrunken. Stellt euch das mal vor, ihr habt eine große Not. Ihr geht in die Kirche, in Gottesdienst, ihr weint und betet und dann kommt der Pastor zu euch und sagt, und dann, geh raus. Soll das, wir wollen hier keine Betrunkenen. Werd erstmal nüchtern, komm dann wieder. Was für ein Schmerz. Sie sagte, ich bin nicht betrunken, ich bin betrübt. Ich habe gerade mein Herz vor Gott ausgeschüttet. Und Eli wusste und merkte dann auf einmal, Gott hat das gehört. Geh hin in Frieden, der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbetet hast. Und ein Jahr später wurde die Kinderlose schwanger und hat einen Sohn geboren. Sie nannte ihn Samuel, hebräisch Schmuel. El heißt Gott und Schmu kommt von Hören. Gott hört, Gott erhört. So nannte sie ihren Sohn. Sie weihte diesen Sohn Samuel Gott. Sie gab ihn zurück und dieser Samuel wurde ein bedeutender Priester. Zwei Bücher in der Bibel sind nach ihm benannt. Und nach diesem Ereignis betete diese Hanna: Jahwe hat mich wieder fröhlich gemacht. Er hat mich aufgerichtet und gestärkt. Jetzt kann ich meine Feinde verspotten, denn deine Hilfe macht mich froh. Jahwe allein ist heilig. Ja, keiner außer dir, keiner ist ein Fels wie unser Gott. Hanna hat Ostern ganz persönlich erlebt. Gott hat sie wieder aufgerichtet und gestärkt. Und der Feind, und das ist letztlich der Teufel, der wurde besiegt. Warum? Weil sie ihren Fels auf den Felsen Jesus Christus baute. Da ist kein Fels, der Halt gibt. Da ist kein Fels in der Brandung außer Gott. Es gibt keinen Fels, der uns rettet, außer der Felsen Golgatha, an dem Jesus Christus hing, wo das Kreuz stand. Und sie hat weiter gebetet: Spielt euch doch nicht so auf, tut nicht so groß, prahlt nicht so frech, denn Jahwe ist ein Gott, der alles weiß. Vor ihm werden die Taten gewogen. Die Bogen der Helden zerbrechen, doch die Schwachen gürten sich mit Kraft. Die Satten arbeiten jetzt für Brot und die Hungrigen ruhen sich aus. Die kinderlose Frau bringt 7 Kinder zur Welt, die kinderreiche Weg dahin. Sie wusste, Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit schafft. Gott wird in deine Not eingreifen. Er ist ein Gott der Schwachen, der Verlassenen, der Vergessenen, der Missachteten. Diejenigen, die einen schweren Start ins Leben hatten. Gott wird dein Schicksal umdrehen. Er wird das Böse, das wir erlebt haben, zum Guten wenden. Sie betet weiter, das ist prophetisch. Jahwe tötet und macht lebendig. Schickt zu den Toten und holt wieder zurück. Hier prophezeit Hanna Karfreitag und Ostern. Jahwe schlägt, ja, aber er heilt und verbindet auch wieder. Jahwe tötet seinen Sohn, aber er lässt ihn auch wieder auferstehen. Und das galt für den Messias, den Christus, für Jesus. Und in und durch Jesus gilt das für alle Christen. Jahwe wird uns töten in Jesus, aber er wird uns auch wieder auferwecken. Unser Leib, unsere Seele, unser Geist und unser Herz, alles wird sterben, erneuert werden und wiederbelebt werden. Jahwe macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub, holt den Armen aus dem Schmutz, um ihn und die Edlen zu setzen. Den Thron der Ehre lässt er sie erben. Die Fundamente der Welt gehören Jahwe. Auf sie hat er den Erdkreis gegründet. Er behütet die Schritte seiner Frommen, doch die Gottlosen enden im Dunkeln, denn niemand ist stark durch die eigene Kraft. Und deswegen wollen wir nicht auf unsere eigene Kraft setzen. Wir können uns nicht selber retten, aber Gott ist unsere Stärke und er rettet uns. Unsere Begabung, unsere Weisheit nützt uns alles nichts. Einen perfekten Leib zu haben, der alles kann, nützt uns nichts. Unsere Kraft, unsere Rettung kommt von dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, erlebt auch in uns. Die mit Jahwe streiten, zerbrechen und Über sie donnert er im Himmel. Über die ganze Erde hält Jahwe Gericht. Seinem König verleiht er Macht. Er stärkt und erhöht seinen Gesalbten. Der Teufel streitet gegen Gott und seinen Gesalbten. Doch Jesus hat ihn besiegt, hat den Tod besiegt. Und er wird über ihm Gericht halten. Und die Ungerechtigkeit, die uns angetan wird, wird bestraft werden. Der Gesalbte Jesus Christus ist erhöht. Und wir, die wir auf den Namen Jesus auch gesalbt werden, mit dem Heiligen Geist, wir werden genauso erhöht werden. Und wenn wir uns salben lassen durch den Heiligen Geist oder zeichenhaft durch Salböl, verleiht Gott uns neue Macht, neue Stärke. Er erhöht uns. Und dann können wir mit Paulus beten. Ich möchte Christus erfahren und die Kraft seiner Auferstehung, aber auch sein Leiden mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. In dem Leiden, in der Not, im Schmerzen, in all dem, was wir hier erleben müssen, kommen wir Jesus Christus nahe. Aber wir erleben auch, wie sein Geist uns aufrichtet und uns stärkt. Das gute Werk, das er in uns angefangen hat, wird er auch zu Ende bringen. Er wird uns samt Leib und Seele mit Geist und Herz erneuern, auferwecken, wiederherstellen und ins Land der Lebendigen bringen. Wenn du diese Hoffnung noch nicht hast oder verloren hast, wenn du dich matt und schwach fühlst, dann lass für dich beten. Ich bringe fast jeden Sonntag immer wieder Salböl mit. Und die Bibel sagt, wenn du krank bist, dann ruf die Ältesten, dass sie für dich salben, für dich beten. Salbung ist ein Zeichen für den Heiligen Geist. Bist du krank an Leib und Seele? Nimm das Ältestengebet in Anspruch. Und wenn es Sonntag für Sonntag bedeutet, dass wir für dich beten, nicht salben. Wenn es bedeutet, dass wir über Jahre dich jeden Sonntag beten und besalben, dann mach es. Die Bibel sagt nichts, es ist ein einmaliges Ding. Für mich wurde 15 Jahre lang gebetet, bis ich geheilt wurde. Über 15 Jahre. Ich wünsche mir, dass das Ältestengebet mehr in Anspruch genommen wird. Es ist unser Auftrag, für euch zu beten, euch zu salben. Es ist dein Auftrag, das Gebet in Anspruch zu nehmen, den Schmerz zu Gott zu bringen, Gottes Nähe zu suchen. Es ist dein Auftrag, ihn zu deinem Felsen zu machen, deine Hoffnung auf ihn zu setzen, ihn in Anspruch zu nehmen. Lasst uns gemeinsam jetzt beten und unser Herz neu füllen zu lassen mit dem Heiligen Geist und der Auferstehungskraft. Jesus, du bist das einzige Fundament, auf das wir ein standhaftes Lebenshaus bauen können. Du bist der einzige Fels, das da standhält. Golgatha ist der einzige Fels, an dem wir Rettung erfahren. Ja, du bist der Tempelberg, durch den wir zum Vater kommen können. Du hast die Sünde bezahlt und wir verstehen oftmals das Ausmaß der Sünde nicht und merken nicht, wie die Sünde uns von Gemeinschaft mit dir abhält. Herr, wir wollen die echte Not zu dir bringen, unsere innere Not, unsere Herzensnot wollen wir zu dir bringen und bitte dich, heil du uns innerlich. Aber wir wollen auch die leibliche und seelische Not zu dir bringen, wo wir bedürftig sind und begrenzt sind. Gib du uns einen neuen Geist, mach uns neu lebendig. Füll du unsere Herzen mit deinem Heiligen Geist und lass uns sehen und spüren, wie dieser Geist, diese Auferstehungskraft uns neu belebt. Gib uns Mut, Gebeten in Anspruch zu nehmen, für uns beten zu lassen. Herr, lass diesen, diese Ostern nicht an uns vorbeigehen, ohne dass wir deine Nähe gesucht haben und Frieden bei dir gefunden haben, Herr. Amen.